Schwefel ist ein Abfallprodukt aus der Ölindustrie. Es wird 80 Millionen Tonnen pro Jahr an Schwefelabfall produziert. Und das ist weltweit verfügbar. Es gibt also gar keine geopolitische Einschränkung. Jeder kann an dieses Material kommen, was bei Nickel, Mangan, Kobaltoxid nicht der Fall ist.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr, diesmal wieder mit Sarah. Ja, und heute reden wir über Batterien. An für sich schon ein spannendes Thema, denn die Elektrifizierung schreitet ja immer weiter voran. Gleichzeitig gibt es aber auch die wiederkehrenden Kritikpunkte, zum Beispiel bei der Rohstoffbeschaffung, Ladezeiten und generell im Mobilitätssektor, was die Reichweite angeht. Ja, und ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir. Denn das Berliner Startup Theon forscht allerdings intensiv daran, dieses Problem eben auch zu beheben und verspricht dreifache Leistung bei einem Drittel des Gewichts und einem Drittel der Kosten. Da wollen wir auf jeden Fall noch näher drauf kommen. Wie genau das eben erreicht wird, welches Material, welche Technik dahinter steckt, das wird mir jetzt gleich auf jeden Fall Ulrich Emes verraten. Er ist nämlich der CEO von Theon. Hallo Ulrich, schön, dass wir sprechen.
Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung.
Werbung. Du bist Ingenieurin oder Wissenschaftlerin? Du gestaltest durch deine Ideen die Zukunft mit, doch du weißt nicht, ob und wie deine Entwicklung geschützt werden kann? Der Workshop für Erfinderinnen des VDI-Netzwerks Frauen im Ingenieurberuf macht dich fit in Sachen Patente und Erfindungsmeldungen. Du lernst unter anderem, schutzfähige Erfindungen zu erkennen, Erfindungsmeldungen zu erstellen, wem Patente gehören und wie sie vergütet werden. Ab dem 20. März in München und ab 11. September in Berlin. Jetzt anmelden. Unter vdi.de/erfinderinnen.
Und dass ich das aufklären kann mit der dreifach höheren Leistung bei zum Drittel des Preises.
Ja, sehr gut. Das haben wir schon so viel angeteasert, aber das lösen wir auf jeden Fall auch alles auf. Aber erstmal steigen wir so ein bisschen ein. Also wie gesagt, ne, Batterien, deutlich höhere Kapazität sollen die bei euch haben, gleichzeitig viel leichter sein und auch noch günstiger. So, das klingt ja erstmal irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht kannst du das direkt mal so ein bisschen uns näher erklären, was in euren Batterien genau dringend steckt, um das zu erreichen.
Sehr gerne. Vielleicht mal als allererstes, auch wir in Berlin Adlershof bewegen uns innerhalb der Gesetze der Physik. Das ist vielleicht das Wichtigste. Das Entscheidende bei einer Batterie sind die Materialien in der Anode und der Kathode. Dort wird die Energie gespeichert. Und die letzte disruptive Batterieentwicklung hatten wir in den 90er Jahren, als Sony die Lithium-Ionen-Batterie entwickelt hat. Die haben dort andere neue Materialien reingebracht, nämlich Nickel, Mangan und Kobaltoxid auf der Kathode, was zu einem enormen Leistungsschub gebracht hat. So, und unser Gründer Marek hat sich überlegt, wie ist die nächste Disruption? Welche Materialien müssen ersetzt werden? Durch welche Materialien? Und er kam relativ schnell zu dem Punkt Schwefel. Schwefel ist der ideale Ersatz auf der Kathode. Und auf der Anode ersetzen wir Graphit, was sehr schwer ist, durch Lithium.
Okay, also das würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen weiter ausführen. Also Schwefel habt ihr jetzt gesagt, ne? Kannst du noch mal so ein bisschen vielleicht die Eigenschaften dahinter erklären? Also warum eignet sich Schwefel so gut?
Ja, Schwefel ist ein Abfallprodukt aus der Ölindustrie. Es wird 80 Millionen Tonnen pro Jahr an Abfall, Schwefelabfall produziert. Und das ist weltweit verfügbar. Es gibt also gar keine geopolitische Einschränkung. Jeder kann an dieses Material kommen, was bei Nickel, Mangan, Kobaltoxid nicht der Fall ist. Zweitens, dadurch, dass es ein Abfallprodukt ist, ist es extrem günstig. Wir kaufen das ein für 20 Cent pro Kilogramm statt 20 Euro pro Kilogramm, wie es bei Nickel, Mangan, Kobaltoxid der Fall wäre. Mhm. Dritter Punkt, es ist extrem leicht. Es wiegt nur ein Fünftel des Gewichts verglichen mit Nickel, Mangan, Kobaltoxid bei vergleichsweise gleicher Speicherung. Und last but not least, es ist ein sicheres Material. Dadurch, dass keine Oxide drin ist, ist auch im Fall eines Brandes kein Sauerstoff da, der den Brand auch noch befeuern könnte. Und das sind alles Argumente für den Stoff Schwefel in einer Kathode, in einer Batterie.
Okay. Ja, wie bist du denn genau zu Theon gekommen?
Ich bin jetzt seit 16 Jahren in der Batterie Industrie tätig, in verschiedenen Rollen. Bei mir hat ein Headhunter angeklopft vor 5 Jahren und hat gefragt, es gibt da einen spannenden Startup in Berlin, der macht Lithium-Schwefel-Batterien. Wäre das nicht etwas für Sie? Und dann habe ich meine Due Diligence gemacht, ja, wie ein Investor das auch machen würde. Ich habe meine technische Due Diligence gemacht mit Marek, unserem Founder, und die finanzielle mit unserem Hauptinvestor Lukas Gadowski. Mhm. Und Marek hat mich sofort begeistert von seinem Konzept für die nächste Generation Batterien. Und Lukas Gadowski, unser Hauptinvestor, hat mich ebenso begeistert mit seiner Vision, die Welt besser machen zu wollen durch Wissenschaft. Mit Deep Tech. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das. Mhm. Jetzt bin ich seit 4 Jahren an Bord.
Ja, du klingst auch immer noch sehr begeistert und mit vollem Herzen dabei. Also das höre ich hier auf jeden Fall direkt raus. Finde ich total schön. Wenn du jetzt so von diesen Vorteilen schon erzählt hast, ne, was wir eben so ein bisschen schon tiefer eingestiegen sind, da fragt man sich ja automatisch so ein bisschen, warum erst jetzt? Also wieso wurde das Material Schwefel nicht schon früher dafür genutzt oder gab es das schon mal? Was sind so die Gründe? Das würde ich auf jeden Fall gern von dir hören.
Ja, eine sehr gute Frage. Das erste Patent um Schwefelbatterien gab es schon 1954. Dann jahrzehntelang erstmal Pause. Dann kam die Lithium-Ionen-Technologie, die hat alles dominiert. Mhm. Und in den letzten 10 Jahren hat Lithium-Schwefel-Batterietechnologie wieder eine Renaissance erlebt. Das liegt aber auch daran, dass jetzt mehr technische Möglichkeiten es gibt für Mikrostrukturierung, für Technologie an Grenzflächen und für die Prozessführung, um den Schwefel dann auch in der Batterie nutzbar zu machen. Weil der hat schon ein paar, da muss man schon ein paar Tricks, ein paar clevere Tricks anwenden, um aus dem Schwefel das Potenzial rauszuholen, was in ihm steckt. Aber was gut ist, es gibt neben uns 28 weitere Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Lithium-Schwefel-Batterien beschäftigen. Das heißt, wir sind nicht allein. Das Schöne ist, die Volta Foundation hat gerade letzte Woche den Battery Report rausgebracht, weltgrößte Batterieorganisation, und hat uns unter die Top 10 weltweit gerankt und die Nummer 1 in Europa. Also wir sind da auf einem guten Weg.
Das klingt schon mal gut. Sind dann die 28 weiteren Unternehmen dahingehend jetzt auch ja eher in USA, China angesiedelt, oder gibt es auch in Europa da noch andere?
Also die sind vor allem in USA und Asien. Mhm. In China wird weniger mit Lithium-Schwefel gemacht. Ist vielleicht auch ein Vorteil. Mhm. In Europa sind wir die Einzigen.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Dann hoffe ich mal, dass das vielleicht eine Zeit lang auch noch so bleibt. Je nachdem, das mit euren Unternehmenszielen auch gut zusammenpasst. Ich würde noch mal gerne auf die Tricks zurückkommen. Du hast eben gesagt, da müssen so ein paar Tricks angewendet werden, um dann auch die Eigenschaften oder den Vorteil des Schwefels da irgendwie zu entfalten. Kannst du da vielleicht so ein bisschen was verraten, was du damit meinst? Oder ist das zu tricky?
Nein, das erkläre ich sehr gerne. Ja, wir haben ja mit Schwefel ein sehr potentes Material. Ich habe dir die Vorteile schon geschildert. Aber es gibt auch ein paar Herausforderungen beim Schwefel. Mhm. Als allererstes ist Schwefel ein Isolator. Klingt erstmal merkwürdig. Wie bekommt man einen Isolator in eine Batterie? Also wir müssen den Isolator erstmal leitfähig machen. Und wir haben da einen speziellen Prozess entwickelt. Wir beschichten den Schwefel mit einem leitfähigen Material. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen.
Nee, alles gut.
Aber es gelingt uns, ihn leitfähig zu machen. Mhm. Das zweite Problem, und das ist eigentlich das Traditionelle, dann nennt man den Polysulfid-Shuttle-Effekt. Das bedeutet, dass beim Laden und Entladen sich der Schwefel im Elektrolyt auflöst und man kriegt den auch nicht mehr heraus. Das heißt, dadurch sind die Anzahl der Lade- und Entladezyklen einer Batterie limitiert. Und Marek, unser Gründer, begnadeter Materialwissenschaftler, hat hier einen Prozess entwickelt, der sehr elegant diesen Polysulfid-Shuttle-Effekt verhindert. Das dritte Problem: wenn man Lithium-Ionen von der Anode in die Kathode, in die Schwefelkathode hineinlädt, dann dehnt die sich aus, bis zu 79%. Aber keiner will eine Batterie haben, die atmet. Das heißt, auch hier haben wir einen Prozess, wir nennen es eine volumetrische Vorausdehnung. Die ganze Kathode wird speziell bestrahlt mit einer bestimmten Wellenlänge und dann abgeschreckt. Und damit bilden sich Räume, in denen die Lithium-Ionen hinein diffundieren können, ohne dass es nachher zu einer Veränderung der mechanischen Dimension kommt. Und das Wichtigste überhaupt, unsere Kathode besteht aus einem speziellen monokristallinen Schwefel. Und damit unterscheiden wir uns auch von allen anderen 28 Startups, weil diese monokristalline Struktur ermöglicht uns viele Lade- und Entladezyklen. Das wurde schon bewiesen von der Drexel-Universität in den USA. Die haben schon über 4000 Zyklen erreicht. Mhm. So, jetzt haben wir über den Schwefel gesprochen. Man darf aber bei einer Batterie nie auch die Anode vergessen. Und die ist bei uns aus Lithiummetall. Lithiummetall hat auch eine Herausforderung. Das sind Dendriten, die zu Kurzschlüssen führen können. Und auch hier haben wir eine Lösung gefunden, die uns erlaubt, mit einer Eigenentwicklung diese Dendriten zu verhindern, damit eine sichere Zelle zu bauen.
Ja, danke für die Erläuterung. Ist auf jeden Fall klarer geworden, finde ich. Ich frage mich, wie sieht das denn so mit der Lebensdauer von den Schwefelbatterien aus? Was kann man da sagen?
Die Zyklenlebensdauer, die wir anpeilen, sind 1000 Zyklen. Mhm. Wir haben schon 500 Zyklen erreicht in einer Knopfzelle. Das ist unser Entwicklungsstand. Wenn man bedenkt, dass man in Schwefelbatterien sehr, sehr schwierig über 20, 30 Zyklen hinauskommt, dann zeigen die 500 Zyklen, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind.
Was muss denn für die 1000 Zyklen noch passieren, dass ihr da hinkommt?
Wir sind gerade dabei, unsere Technologie von der Knopfzelle in eine etwas größere Pouchzelle zu integrieren und dort die verschiedenen Prozesse, die ich gerade erwähnt habe, zu integrieren. Und ein ganz entscheidender Baustein hier ist auch das Elektrolyt, das von der Menge her, aber auch von der Qualität her dafür sorgt, dass wir die Zyklenanzahl erreichen.
Okay, alles klar. Jetzt hatten wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, wofür eventuell auch euer Produkt sozusagen geeignet sein kann. Also welche Branchen fokussiert ihr so? Ich habe da jetzt so dran gedacht an Luftfahrt, Satelliten, Drohnen. Also das könnte ich mir gut vorstellen, weil die Leichtigkeit wahrscheinlich auch ein Vorteil ist. Aber ja, klär du doch am besten mal auf, welche Branchen ihr fokussiert.
Ja, wir wollen ja mit unseren Batterien Energiespeicherung erreichbar für alle machen. Und das gelingt natürlich vor allem dadurch, dass wir extrem niedrige Kosten haben durch den Schwefel. Und ein Drittel der Kosten bei Batterien gegenüber heutigen Batterien ist natürlich ein starkes Argument für jede Anwendung. Aber du hast vollkommen recht, durch das Drittelgewicht sind natürlich alle Anwendungen, wo das auf Gewicht ankommt, nämlich in der Luft, Luftfahrt, nahe Anwendungen, Drohnen, Satelliten, die ersten Märkte, die wir angehen wollen. Der größte Markt wird aber auf jeden Fall der Automobilmarkt sein. Hier sind aber die Validierungsprozesse, A-Muster, B-Muster, bis zur Massenfertigung, werden noch eine gewisse Zeit dauern. Und dann portable Geräte, ja, Handys, Power-Tools, auch ein sehr interessanter Markt für uns.
Okay. Wie sieht denn euer Zeitplan aus? Also wann plant ihr konkret, die Schwefelbatterien in der Marktreife zu haben und dann auch mal perspektivisch eine Massenproduktion starten zu können?
Also wir haben heute unsere Technologie in Knopfzellen integriert und sind jetzt gerade dabei, in größere Pouchzellen, erst einlagige, dann mehrlagige, das einzubauen. Die ersten Pouchzellen haben wir schon gebaut. Der Fokus ist konkret ist jetzt auf der Technologievalidierung und auf den Prozessen, dass sie sich verlässlich in eine Serie bringen lassen. Mhm. Aber es gibt klare Stufen, Entwicklungsstufen von Prototypen über Pilot, Vorserie und dann in die Großserienfertigung. Wir planen aber noch vor Ende dieses Jahrzehnts, unsere Technologie in Batterien in geeigneten Anwendungen auf den Markt zu bringen.
Mhm. Okay, also so in 3 bis 4 Jahren ist euer Ziel.
Sicher, genau.
Okay, ja gut. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen und vielleicht sprechen wir uns dann ja auch nochmal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genau, also eine weitere Technologie, die ja aktuell in der Batterietechnik diskutiert wird, sind die Feststoffbatterien. Und da wollte man dich auch gerne drauf ansprechen. Wie ordnest du das denn ein im Vergleich zu eurer Entwicklung?
Feststoffbatterie bedeutet ja, dass das flüssige Elektrolyt durch ein festes Elektrolyt ersetzt ist. Damit gewinnt man auf jeden Fall Sicherheit in der Batterie, weil das flüssige Elektrolyt üblicherweise brennbar ist. Wenn man aber bei traditionellen Kathodenmaterialien bleibt, wie das heute bei vielen anderen Feststoffbatteriefirmen ist, hat man eigentlich nicht viel gewonnen. an Kosten und auch an Gewicht. Der Gewichtsvorteil, der dann kommt, kommt von der Anode, aber es wird irrtümlicherweise als Feststoffbatterie genannt. Aber die ideale Kombination ist ein Feststoffelektrolyt mit Schwefel. Und das ist genau das, was wir entwickeln. Unser Ziel sind ja 1000 Wattstunden pro Kilogramm mit 1000 Zyklen auf Zellebene. Und das gelingt durch diese Kombination Lithiummetallanode, Polymer, Feststoffelektrolyt mit unserer monoklinik-kristallinen Schwefelkathode.
Gut, dann würde ich mal hier fachlich mal eben so einen Cut machen und gerne ein bisschen zu dir kommen, Ulrich. Du bist ja nämlich auch Ingenieur und da wollten wir gerne mal so ein bisschen von dir wissen, wie dein Beruf dir heute auch hilft. Also ich kann mir vorstellen, dass du ja in deiner bisherigen Karriere schon ganz unterschiedliche Sachen zum Teil gemacht hast oder dass es vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren auch ein bisschen anders noch aussah. Und ja, erzähl doch einfach mal so ein bisschen von deiner Laufbahn und was dir heute am Ingenieurberuf zum Beispiel hilft.
Ja, also Ingenieur zu sein, ist der beste Beruf der Welt.
Ach schön.
Vielleicht mal als allererstes. Und das Glück, das ich hatte, ich wusste relativ früh, dass ich genau das studieren will und hab dann elektromechanische Konstruktion an der TH Darmstadt studiert. Ein Studiengang, der sehr breit aufgestellt innerhalb der Elektrotechnik, Optik, Mechanik, Informatik und Elektronik und vor allem auch mit sehr viel methodischem Wissen. Und das hat mir immer geholfen, in neue Bereiche reinzukommen. Ich war ja meiner ersten Position in meinem Berufsleben war ich bei Leica Kamera 15 Jahre und habe das Werk in Portugal geleitet und durfte dort Hightech-Kameras und Ferngläser produzieren. Das war ein super Anstieg für jemanden, der elektromechanische Konstruktion studiert hat. Und vor allem habe ich da auch gelernt, Kaizen, Qualitätsprozesse und Personalführung. Der nächste Schritt dann, basierend auf den Erfahrungen, aber auch mit der Methodik aus dem Ingenieurstudium, hat mir erlaubt, dann auch in nächste Station reinzugehen. Kurze Zeit in die Textilindustrie, in die Nadelherstellung, aber dann 2010 in die Batteriebranche, die ja komplett anders ist als die Kamera- oder die Nadelindustrie. Es ist ja mehr eine chemische Industrie mit ganz anderen Herausforderungen. Aber die Basis, die Methodik, die ich gelernt habe an der TH Darmstadt in diesem Studiengang, die hat mir dann erlaubt, auch relativ schnell in diese neuen Technologien reinzukommen und vor allem auch herauszufinden, auf was kommt es denn an? Natürlich muss man auch fragen, ja, und zwar Experten fragen, aber das liegt mir und damit ging das relativ zügig.
Ja, sehr schön. Und du hast uns ja auch im Vorgespräch verraten, dass du schon lange VDI-Mitglied bist, was uns natürlich sehr freut, zum einen erstmal. Was war denn so für dich in deiner langen Zeit der Mitgliedschaft so, ja, mit das Wertvollste, was der VDI dir da gegeben hat, sage ich jetzt mal so?
Ja, ich bin jetzt 35 Jahre stolzes VDI-Mitglied und ich habe mich immer gefreut, wenn freitags dann die VDI-Nachrichten bei mir ins Haus kamen, weil man dann immer einen super schönen Überblick bekommt, was passiert gerade in allen möglichen Branchen, Industrien und auch mit dem notwendigen Tiefgang. Das heißt, einfach das als Informationsmittel war das extrem wertvoll. Das zweite ist das Netzwerk, der Austausch über Disziplinen hinweg und später dann auch Weiterbildung, Best Practices kennenzulernen oder Standards, ja. Und nicht auch eine Sache nicht zu vergessen, Verantwortungsbewusstsein. Ja. Ingenieurarbeit heißt ja immer auch Sicherheit, Wirkung und an die Konsequenzen der eigenen Arbeit zu denken.
Hast du denn den Eindruck, dass der Beruf des Ingenieurs sich in den letzten Jahren vielleicht irgendwie dahingehend gewandelt hat oder dass auch so andere Skills dazu vonnöten sind? Also wir im VDI bekommen ja oft mit, dass viel so Richtung Soft Skills geht und dann haben wir natürlich auch das Problem oder die Herausforderung, dass es nicht genug Absolventen gibt und so weiter. Wie empfindest du das denn eigentlich?
Ja, das Thema Soft Skills ist natürlich schon ein Thema, aber mit Soft Skills alleine entsteht noch kein Produkt und wird es auch noch nicht produziert.
Ja, ja.
Ich glaube, was sicher passiert ist, kurz nach meinem Abschluss war der Fokus immer auf Performance, Kosten, Lebensdauer. Aber ich glaube, heute ist das Ganze viel, viel systemischer. Also heute kommt noch die CO2-Bilanz mit dazu, die Rohstoffketten, die Recyclingfähigkeit, Regulierung. Also das sind einfach viel, viel mehr Aspekte, die mit berücksichtigt werden müssen bei einer Entwicklung eines Produktes oder bei der Produktion.
Mhm.
Ja, also Ingenieure sind eigentlich heute Systemarchitekten. Ja.
Mhm.
Also die müssen alles können. Technik, Produktion, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Mhm. Okay, so, dann würde ich jetzt eigentlich schon mal so ein bisschen zum Ende des Podcasts kommen. Und da gucken wir da immer gerne auch in die Glaskugel zusammen mit dem Gast. Und was würdest du denn sagen, was erwartet uns in den kommenden Jahren auf dem Feld der Batterietechnik und wie wird sich der Markt noch verändern?
Ja, der Glaskugel.
Eine Prognose.
Genau. Der Markt wird es regeln. Der Markt wird nachher entscheiden, was für eine Technologie sich durchsetzt. Und die mit den stärksten Argumenten bei Kosten, Gewicht und CO2-Neutralität wird es machen. Ich glaube aber auch, dass wie heute auch, es gibt ja neben der Lithium-Ionen-Technologie auch noch ältere Technologien, die auf dem Markt sind, aber in Nischenapplikationen. Ich glaube auch schon, dass es eine Zeit lang parallele Batterietechnologien auf dem Markt gibt. Aber es wird sich die durchsetzen, wie ich gerade eben gesagt habe, die günstigst ist, am wenigsten wiegt und am wenigsten unsere Ressourcen verbraucht und geopolitisch zu resilienten Lieferketten führt.
Mhm. Also würdest du schon unterschreiben, wenn ich jetzt so sage, es wird einen Technologiewechsel hin zu Schwefel geben?
Es wird einen Technologiewechsel zu Schwefel geben.
Okay, sehr gut. Dann einigen wir uns da jetzt erstmal für heute drauf. Und mir bleibt dann erstmal gar nichts anderes, außer mich für das sehr informative Gespräch zu bedanken, dass wir da mal wirklich mehr erfahren konnten, was ihr so macht und wie es aussieht und was ihr noch vorhabt. Und ich wünsche dafür sehr viel Erfolg und vielleicht sprechen wir uns ja dann nochmal in geraumer Zeit.
Ja, vielen Dank, Sarah,
für
die Möglichkeit, unsere Technologie hier vorzustellen. Wir sind gerne bereit, mehr Fragen zu beantworten.
Jederzeit, da fällt uns bestimmt noch einiges ein. Ja, und wenn ihr da draußen noch Fragen habt, gerne auch an Ulrich direkt, dann schreibt uns doch einfach an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge auf Social Media, da freuen wir uns auf jeden Fall auch. Und wenn es noch Ideen gibt für Themen, dann schreibt uns ebenfalls. Und dann sage ich erstmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.